Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen. Wenn es um die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte geht, dann fällt sehr oft der Begriff Versäumnis. Versäumt wurde zum Beispiel, diese Zeit angemessen in der Schule zu thematisieren. Versäumt wurde lange Zeit eine Debatte um die historische Verantwortung für die ehemaligen Kolonien. Versäumt hat die Bundesregierung bislang auch eine Entschuldigung für den Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia. Immerhin hat das Thema in den letzten 2 Jahren dann aber doch recht vehement an Fahrt aufgenommen. Bislang allerdings geht es vorwiegend um die Frage, wie Museen mit Sammlungsgut aus kolonialem Kontext umgehen sollten. Bund und Länder haben Mitte März ein Papier erarbeitet, das zum Beispiel die Provenienzforschung erweitern oder die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern vertiefen will und die Folgen der kolonialen Vergangenheit erforschen soll. Ob das nach vielen Jahren der historischen Amnesie nun ein Schritt in die richtige Richtung ist, darüber möchte ich in diesen Kulturfragen mit Bartholomäus Grill sprechen. Lange Jahre Afrika-Korrespondent für die Zeit, nun für den Spiegel und Autor des Buches »Wir Herrenmenschen, unser rassistisches Erbe – Eine Reise in die deutsche Kolonialgeschichte«. Bartholomäus Grill, Sie schreiben in Ihrem Buch, »Das Denken, der Glaube, die Sinne und Wünsche der Menschen wurden kolonisiert«. Die Kolonialzeit hat also in den Köpfen gar nicht aufgehört?
Nein, denn in der Kolonialzeit wurden die Kolonien nicht nur ökonomisch ausgebeutet, sondern das Innere der Menschen sozusagen kolonisiert. Sie haben die westlichen Glaubenssysteme, das Christentum übernommen. Sie haben die westlichen Werte eingetrichtert bekommen. Und das ist bis heute so, das hat sich auch nicht geändert. Das heißt, es gibt mittlerweile politische Bewegungen von jungen Afrikanern, von Studenten in Südafrika zum Beispiel, die eine radikale Dekolonialisierung fordern und genau darüber sprechen, über die kulturelle Deutungshoheit des Westens, die nach wie vor da ist, und andere Themen.
Wie äußert sich denn diese kulturelle Deutungshoheit? Also mit welchen Bildern schauen wir denn vielleicht auch nach wie vor nach Afrika, beziehungsweise gibt es da Kontinuitäten?
Also zum einen, die kulturelle Deutungshoheit bedeutet, dass westliche Werte im Zentrum stehen, in der Wissenschaft, in der Forschung, an den Universitäten, dass afrikanische Studenten als erstes ihre afrikanische Sprache aufgeben müssen. Sie müssen westliche Sprachen lernen, in westlichen Sprachen studieren, dass sie ihre Verhaltensformen, dass sie ihre ganze Afrikanität aufgeben und am Ende sich in, wie man in Südafrika spöttisch sagt, in Kokosnüsse verwandeln. Außen braun, innen weiß. Und auch unsere Wahrnehmung ist nach wie vor vom kolonialen Blick geleitet. Das heißt, wir nehmen einen Kontinent wie Afrika wie ein einziges Land wahr. Wir nehmen Afrika wie eine amorphe Krisenmasse wahr und nicht als einen vielfältigen Erdteil mit 54 Ländern, die sich in ganz unterschiedlichen Zuständen befinden.
Und ja auch als etwas Dunkles. Also es gibt zum Beispiel ein berühmtes Buch von Joseph Conrad, Herz der Finsternis. Der schwarze, dunkle Kontinent heißt es oft. Aber selbst der Historiker und Philosoph Achille Mbembe hat eines seiner Bücher Ausgang aus der langen Nacht genannt. Also immer wieder taucht dieses Bild der Dunkelheit, ja, der Schwärze auf.
Ja, wir haben das ja auch immer wieder gebraucht, dieses Bild. Mit wir meine ich auch die Medien. Afrika wird beschrieben als K-Kontinent, ein Kontinent der Krisen, der Korruption, der Kriege, der Krankheiten und so weiter. Und dieser Wahrnehmungsmodus hat sich nicht verändert.
Aber wie wirkt sich dieser Wahrnehmungsmodus denn auch auf das Selbstverständnis der Menschen in Afrika aus?
Eines der tragischsten Hinterlassenschaften der Kolonialzeit ist, dass Afrikaner und Afrikanerinnen diese Unterlegenheit oder von den Kolonialherren postulierte Minderwertigkeit internalisiert haben. Mit der Folge, dass alle afrikanischen Diaspora-Gemeinden, sei es in Brasilien, in USA, in Paris, in den Banlieues, immer ganz unten auf der sozialen Leiter stehen. Sie haben also dieses Knechtsmal verinnerlicht und angenommen und müssen sich, jede Generation muss sich aufs Neue daran abarbeiten, um das zu überwinden und zu einem wirklichen Selbstbewusstsein zu kommen, die Voraussetzung ist der Emanzipation.
Der Philosoph und Historiker Achille Mbembe, den ich eben schon mal erwähnt habe, den Sie auch gelesen haben, der fordert, Afrika müsse sich jeglicher Opferidentität verweigern. Das ist ja das, wovon Sie gerade gesprochen haben. Das ist ja auch eben eine Selbstkritik. Selbstbewusstsein hat auch mit Selbstermächtigung zu tun, oder?
Ja, wir betrachten Afrika und die Afrikaner als Opfer, vor allen Dingen in unserer Hilfsindustrie. Und das haben die afrikanischen Eliten auch angenommen, weil sich das ja gut nutzen lässt, um sich als Opfer darzustellen und dem Westen zu erklären, ihr schuldet uns etwas. Und die Misere hat immer zu tun mit der Kolonialzeit und dadurch kann man ablenken vom eigenen politischen Versagen. Aber genau diesen Opferkomplex, das fordert Achille Mbembe, müssen die Afrikaner überwinden. Da kann ihnen niemand dabei helfen. Entwicklung geht immer von den Ländern selbst aus, kommt von innen. Das kann nicht implementiert werden wie ein Impfprogramm.
Aber wenn wir, Bartholomäus Grill, über diese Selbstermächtigung sprechen, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, inwiefern die Kolonisation, die Kolonialzeit, die Gesellschaftsstrukturen in Afrika so verändert hat, dass heute vielleicht das auch schwierig ist, dass es sozusagen diese Selbstermächtigung gibt.
Ja, natürlich ist es schwierig. Die koloniale Hinterlassenschaft ist gewaltig. Wir haben nach wie vor die gleichen Wirtschaftsstrukturen. Das heißt, die Kolonien, in dem Fall Afrika, liefern Rohstoffe und Agrarerzeugnisse. Die Wertschöpfung findet anderswo statt. Die findet bei uns statt. Kann man an Beispielen wie Kaffee wunderbar exemplifizieren. Es gibt eine ungerechte Weltwirtschaftsordnung, die damals begründet wurde. Es ist politisch ein Kontinent, der marginalisiert wird, der nicht gehört wird auf internationalen Foren, der wenig Bedeutung hat, zum Beispiel aus deutscher Sicht. Die Afrikapolitik, eine konkludente, schlüssige Afrikapolitik gibt es bis heute nicht. All diese Folgen, mit denen haben die Afrikaner und Afrikanerinnen bis heute zu kämpfen.
Der Theatermacher Milo Rau sagt zum Beispiel, dass die Kolonialzeit im Grunde gar nicht aufgehört hat, dass immer noch die Rohstoffe aus den Ländern rausgeholt werden, im Kongo zum Beispiel. Und genau, dass die Afrikaner davon oder die Kongolesen in diesem Fall davon gar nicht profitieren.
Ja, da lässt sich es ganz besonders krass darstellen, weil es da auch um seltene Erden und um strategische Rohstoffe geht, wie etwa
Coltan,
das in jedem unserer Handys und Smartphones gebraucht wird. Geht auch künftig um Lithium, was man für die Batterien bei der Elektromobilität brauchen wird. Das heißt, der globale Süden ist immer nach wie vor das Objekt der Ausbeutung. Aber gleichzeitig versuchen wir ja, das zu kompensieren, unser schlechtes Gewissen zu entlassen, indem wir Entwicklungshilfe geben. Und der französische Philosoph Courgette hat mal gesagt, wir haben den nehmenden Kolonialismus durch den gebenden Kolonialismus ersetzt. Meiner Meinung nach existiert beides noch, der Nehmende und der Gebende.
Da gehen wir jetzt in Richtung der Begrifflichkeiten. Wir haben über Bilder gesprochen, aber lassen Sie uns ruhig, Bartholomäus Grill, über Begriffe reden. Auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung, da findet sich ein Text, in dem es um Sprache und Kolonialismus geht. Inwiefern Sprache eben auch als moralische Legitimation für die Inbesitznahme Afrikas fungierte. Und nun benutzen wir heute das Wort Neger vielleicht nicht mehr, aber Begriffe wie Schutzgebiete oder Naturvölker, die werden nach wie vor gebraucht. Dieser Text ist von 2004. Hat sich da gar kein anderes Bewusstsein entwickelt?
Nein, das würde ich nicht so pessimistisch sehen. Das ändert sich langsam. Der Begriff Neger wird eigentlich von keinem vernünftigen Menschen mehr gebraucht. Wobei ich dazu sagen muss, in meiner Heimat Bayern würden die Leute sagen, na wieso, das haben wir schon immer gesagt. Aber als analytische Kategorie wird der Begriff zum Beispiel von Achille Mbembe verwendet. Er sagt, die Welt wird schwarz, die Welt wird afrikanisiert und meint damit, dass die Zahl der Ausgegrenzten, Ausgebeuteten, der Menschen, die nicht mehr gebraucht werden in der globalen kapitalistischen Schlacht, dass die sozusagen in einer Condition Negre, in einem Negerzustand leben. Er nimmt das als analytische Kategorie. Das, was die Afrikaner erfahren haben im 19. Jahrhundert und während des Sklavenhandels, erfahren jetzt immer mehr Gesellschaften und Völker auf der Südhalbkugel.
Der Afrika-Beauftragte von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Günther Noke, der schlug kürzlich vor, Afrika in Wirtschaftssonderzonen zu unterteilen. Also wenn wir jetzt nochmal bei den Begriffen bleiben. Er sagt, Afrika sei anders. Das ist auch so doch ein sehr altes Bild. Und die Kolonialzeit habe geholfen, Afrika aus archaischen Strukturen zu lösen. Welches Bild wirkt denn hier fort?
Es wirkt der koloniale Blick fort. Das ist ein klassisches Beispiel und unglücklicherweise wirkt dieser Blick fort beim Afrika-Beauftragten der Bundeskanzlerin. Das ist verheerend. Gegen Sonderzonen ist eigentlich nichts zu sagen, aber Herr Noke geht ja noch weiter. Er forderte in einem Aufsatz, dass man eben zum Teil die Souveränitätsrechte aussetzen müsse. Das heißt, dass man den Staaten, in denen die Sonderzonen sind, hoheitliche Rechte nimmt, um dann einen Entwicklungsraum zu schaffen, wo man dann wirklich Entwicklung vorantreibt. Das ist eine zutiefst kolonialistische Idee.
Es gibt ja in der ganzen Kolonialismusdebatte auch neue Begriffe, die da auftauchen. Und ein viel gebrauchter Begriff, auch im Zusammenhang mit der Frage, wie wir mit Sammlungsgut aus kolonialem Kontext umgehen, ist Shared Heritage. Was halten Sie davon?
Das halte ich für eine sehr raffinierte Ausrede, indem man das, was man gestohlen hat in den ehemaligen Kolonien, zum geteilten Menschheitserbe erklärt, Shared Heritage, versucht man, diese Entwendung, diesen Diebstahl, diesen Raub zu legitimieren und sagt, wir bewahren das und präsentieren diese Objekte für die Menschheit. In Wirklichkeit will man sie natürlich behalten. Und es ist bei aller guter Absicht auch der Versuch, Objekte nicht zurückzugeben. Man will ja zum Beispiel in Berlin im Humboldt-Forum die deutsche Geschichte inklusive Kolonialgeschichte auch selbstkritisch repräsentieren. Aber am Ende wird es wieder hinauslaufen auf eine Nation ohne Schatten.
Was heißt das genau?
Naja, dass man im Grunde die Geschichte so lange glatt bügelt, wie man das zum Beispiel in verschiedenen Fernsehsendungen sehen kann, Unterhaltungsgeschichte, sodass man sich ja selbst in den schlimmsten Phasen der deutschen Vergangenheit eigentlich ganz wohl fühlt und dass eben Verantwortung relativiert wird und idealisiert wird, bagatellisiert wird und so weiter.
Aber um nochmal auf Bevormundung zurückzukommen, Bartholomäus Grill, gibt es denn so etwas wie eine Bevormundung, gerade wenn es um die Diskussion geht, was passiert mit den Objekten in den Museen? Also es gibt ja auch Ideen, dass von Europa aus sozusagen Museen in Afrika geplant werden, wo dann in einer Art rotierendem System zum Beispiel die Benin-Bronzen ausgestellt werden sollen. Was halten Sie davon?
Ich halte diese Vorschläge für interessant. Sie kommen ja von höchster Stelle, vom französischen Präsidenten Macron. Die Franzosen sind da schon um einiges weiter. Und die Idee, auch Museen zu bauen und zirkulierende Ausstellungen zu haben, finde ich gut. Und die wird auch unterstützt von vielen afrikanischen Wissenschaftlern, Intellektuellen. Und das zeigt deutlich an, dass wir eine neue Phase erreicht haben. Vor 10 Jahren haben die meisten Völkerkundemuseen noch Angst gehabt vor Restitution. Also wenn man anfängt, Objekte zurückzugeben, das wird dann immer mehr und am Ende sind unsere schönen Völkerkundemuseen leer. Das war die Angst. Das hat sich mittlerweile vollkommen geändert. Es gibt überhaupt keine Ausreden. Das ist gestohlenes Gut. Das ist so wie jüdisches Raubgut, ist das koloniales Raubgut und das muss natürlich zurückgegeben werden. Heutzutage würden wir sprechen von Raub, von Diebstahl, von Hehlerei nach der heutigen Gesetzeslage. Und was die Afrikaner und Afrikanerinnen dann damit machen, das ist ganz ihre Sache. Weil es gibt ja auch das Argument, dass man sagt, naja, dann geben wir die schönen Benin-Bronzen nach Nigeria zurück, dann werden sie gestohlen, verkauft auf dem internationalen Kunstmarkt. So what? Es gehört ihnen und was sie damit machen, ist ihre Sache.
Also gibt es doch eine Bevormundung von europäischer Seite, in dem dann eben diese Befürchtungen geäußert werden, in dem zum Beispiel auch gesagt wird, bestimmte Objekte können gar nicht zurückgebracht werden nach Afrika, weil das Klima sich schädlich darauf auswirkt.
Ja, das sind Ausflüchte, die natürlich nicht ganz falsch sind. Ich habe selber auch schon Museen gesehen in Nigeria, in Ili-Ife zum Beispiel, die halb leer geplündert sind, wo eben durch Korruption und durch Hehlerei und durch den Zugriff und das Interesse von internationalen Kunsthändlern solche Museen geplündert werden. Das heißt, man muss eben dann auch gemeinsam Wege suchen, wie man das verhindert, dass fachgerecht konserviert wird, dass die Objekte sicher sind. Aber letztendlich ist das die Entscheidung der Afrikaner.
Nun ist es so, dass die Franzosen doch deutlich radikaler sind, vor allen Dingen durch die Initiative von Präsident Emmanuel Macron, der gesagt hat, alles muss zurückgegeben werden. Wie sehen Sie denn diese Debatte in Deutschland?
Naja, wir hinken da noch ein bisschen hinterher. Zum Beispiel die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy, die ja zu den Beraterinnen von Macron gehört, war auch in dem Beirat des Berliner Humboldt-Forums.
Aus dem sie dann ausgetreten ist?
Und ist da ausgetreten und sprach unter Protest und sprach von einem kulturellen Tschernobyl. Das halte ich für übertrieben, weil auch in Berlin und in Deutschland die Diskussion jetzt in Gang gekommen ist. Und wenn man mal von ein paar Ausrutschern absieht, insgesamt geht das schon in die richtige Richtung. Wenngleich es immer noch Leute gibt, wie etwa den Kunsthistoriker Horst Bredekamp, der behauptet, Deutschland sei gar keine Kolonialmacht gewesen.
Es gibt ja auch durchaus das Klischee, dass Deutschland als Kolonialmacht erstens gar nicht lange Kolonialmacht war. Andererseits auch Deutschland als Kolonialmacht, das ja eben nicht so brutal war wie zum Beispiel die Belgier, die sozusagen die Hälfte der Bevölkerung im Kongo umgebracht haben. Würden Sie dem zustimmen?
Nein,
oder ist das ein Klischee?
Das ist ein Klischee und das ist kompletter Unsinn. Es gibt keine Rangordnung der Grausamkeit. Alle europäischen Kolonialmächte waren ausnahmslos brutal. Von den Italienern, die einen Gaskrieg führten in Äthiopien, über die Belgier, die Hände abhacken ließen, wenn die Leute zu wenig Kautschuk gesammelt haben, bis zu den Briten, die ganze Dörfer mit ihrem Maxim-Maschinengewehr zusammengeschossen haben, bis zu den Deutschen, die einen Vernichtungsfeldzug in Namibia führten. Es gibt keinen Unterschied und es gibt auch keinen deutschen Sonderweg. Es war das europäische Denken oder, um es noch präziser zu sagen, das welterobernden weißen Mannes aus Europa.
Das Selbstverständnis der Deutschen, das ist ja eng verbunden eigentlich mit Erinnerungskultur, vor allen Dingen mit der Aufarbeitung des Holocaust, mit der Frage, wie es dazu kommen konnte. Müssen wir dieses Selbstverständnis auch ergänzen in Bezug auf die Kolonialzeit?
Ja, denn gerade die Aufarbeitung der NS-Verbrechen und der Nazi-Barbarei hat uns ja den Blick verstellt auf dahinterliegende Zeitabschnitte und Epochen. Das heißt, die deutsche Kolonialgeschichte ist auch deswegen so unterbelichtet, weil die Wucht der NS-Verbrechen so stark war. Und die haben wir gründlich aufgearbeitet und wir haben, glaube ich, da sehr viel gelernt. Und das sollten wir nun anwenden, auch auf die Kolonialepoche.
Der Historiker Jürgen Zimmerer hat hier in diesen Kulturfragen auch davon gesprochen, dass es einen Völkermord an den Nama und Herero in Namibia gegeben hat, dass über die Grausamkeiten des Maji-Maji-Krieges, in dem es bis zu 300.000 Opfer gab, zu wenig gesprochen wird. Warum ist das nicht in adäquater Weise präsent, so wie die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs?
Naja, das ist eben über 100 Jahre her und es ist ja nicht der einzige blinde Fleck in unserem kollektiven Geschichtsbewusstsein. Aber jetzt, wo sich eben diese Ereignisse zum 100. Mal jähren, also Ende des Ersten Weltkrieges, Friedensschluss von Versailles, Rückgabe der deutschen Kolonien, der in diesem Friedensvertrag festgeschrieben wurde, jetzt beschäftigen wir uns auch wieder mehr mit der Zeit, mit dem Ersten Weltkrieg und mit der Kolonialphase. In Frankreich war das immer ganz anders. Der Erste Weltkrieg hatte eine ungleich größere, höhere Bedeutung als bei uns in Deutschland. Wenn Sie in der Gegend von der Somme herumfahren, dann werden Sie in jedem Gasthaus, in jeder Pension, in jedem öffentlichen Raum Bilder vom Ersten Weltkrieg sehen, nicht vom Zweiten Weltkrieg.
Trotzdem würde ich gerne noch mal auf die Frage des Völkermordes zurückkommen. Da stimmen Sie ja mit Jürgen Zimmerer nicht überein. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch Bartholomäus Grill, in Ihrem Buch Wir Herrenmenschen. Und Sie sagen, man kann eigentlich in Namibia nicht von einem Völkermord sprechen. Da würde ich gerne wissen, warum.
Das kann nicht mit ein paar Sätzen begründet werden. Nach der Definition von 1948, die Völkermordkonvention, war es ein Völkermord, aber kann man Begriffe rückwärtig anwenden und über die Geschichte legen, dann müssen wir die Geschichte neu schreiben. Dann gibt es nämlich ganz viele Völkermorde. Das führt dazu, dass dieser Begriff bagatellisiert wird, inflationär gebraucht wird, entwertet wird. Wenn wir auf die großen Menschheitsverbrechen schauen, der Holocaust, der Genozid in Ruanda, in Kambodscha. Das ist ein historischer Streit, da bin ich eher in der Minderheit. Der Mainstream sagt, es war ein Völkermord. Ich kann mit der These auch leben, aber halte sie für falsch.
Brauchen wir trotzdem so etwas wie Erinnerungsstätten, Gedenkstätten? Und wenn ja, wo sollten diese stehen?
Ja, natürlich brauchen wir Erinnerungs- und Gedenkstätten. Zum Beispiel indem man, was ja auch geschieht, indem man Straßen, die Kolonialverbrecher ehren, umbenennt, indem man vielleicht auch öffentliche Denkmäler aufstellt, von Afrikanern aufstellen lässt, von afrikanischen Künstlern, indem man im Geschichtsunterricht diese Phase gründlich analysiert. Sie ist ja in den Schulbüchern kaum vorhanden. All das wäre Erinnerungskultur.
Jetzt ist es so, dass Sie nicht nur die Position kritisieren der Leute, in denen die kolonialen Bilder und Begriffe nachwirken. Sie kritisieren auch die, ich sage jetzt einfach mal, die Linke, die sowas hat wie den Traum von Afrika. Was werfen Sie der Linken vor?
Das kann man so nicht verallgemeinern, aber es gibt eine bestimmte Wahrnehmung von Afrika, das ist die Umkehrung, da wird Afrika romantisiert, gleichzeitig aber in einen Opferkontinent verwandelt. Das ist ja immer doppeldeutig. Sie sehen selbst bei Hilfsorganisationen manchmal Werbungen, Afrika zu helfen, die Migrationsfrage zu lösen, die alle Klischees wiederholen. Also es gab eine Organisation oder gibt Borderline Europe, die wirbt damit mit Marsmännchen, die durch die Wüste auf uns zukommen, abgemagerte menschenähnliche Wesen, die im Grunde genau diese Angst vor Migration verstärken, die sie eigentlich überwinden wollen.
Das ist ja im Grunde genommen ein Zombie-Bild.
Das ist ein Zombie-Bild, ja, ja. Und die Zombies sind die Afrikaner, die bedrohlichen Afrikaner. Und das ist im Grunde diese Wahrnehmungsfalle, in die eben auch kritische Leute tappen. Indem man auch Afrika immer als den Hilfsbedürftigen, den Geschädigten, den Opferkontinent, es ist auch ein Kontinent der Täter. Ich meine, die afrikanischen Eliten plündern seit in der gesamten postkolonialen Phase ihre Völker genauso aus, wie das die Kolonialherren getan haben.
Das schreiben Sie auch eindrücklich in Ihrem Buch. Aber wenn wir jetzt nochmal zu der historischen Verantwortung gerade Deutschlands eben auch kommen für die ehemaligen Kolonien, wie könnte die denn konkret aussehen?
Naja, man müsste gründlich über Reparationsfragen nachdenken, was etwa die Kriegsverbrechen gegen die Herero anbelangt. Man muss die Provenienzforschung erweitern und über die Rückgabeprozesse intensivieren. Man müsste aber vielleicht auch zu einem echten Austausch mit Afrika kommen, Austausch auf Augenhöhe. Damit meine ich zum Beispiel, wenn heute ein afrikanischer junger Mensch in Europa studieren will, dann erhält er einfach in der Regel keine Aufenthaltsgenehmigung, weil er immer verdächtigt wird, ein Asylschwindler zu sein. So, und eine aufkommende Großmacht wie China hat 70.000, 80.000 afrikanische Studenten und bildet Journalisten aus und so weiter. Also die Zusammenarbeit auf Augenhöhe müsste da sein, in der Bildung, in der Forschung etc.
Ich möchte Sie zum Schluss, Bartholomäus Grill, noch fragen, ob im Zuge doch eines gesamteuropäischen Populismus rassistische und diskriminierende Bilder und Begriffe wieder zurückkommen.
Ja, sie waren eigentlich unter der Oberfläche immer da. Das gehört sozusagen zur, im Englischen sagt man Mindset, also die Denkweise und die Vorstellungen von der außereuropäischen Welt. Diese Vorurteile und rassistischen Wahrnehmungen, die waren immer da. Und jetzt brechen sie eben wieder hervor, denn wir haben jetzt eine sogenannte Migrationskrise. Und da werden alle Ängste von Afrika erweckt, alle Klischees revitalisiert, alle Abwehrinstinkte funktionalisiert. Und das war auch eine der Antriebs- oder der Motive, dieses Buch jetzt zu schreiben über die Herrenmenschen. Das Rezept ist Aufklärung, Erziehung, Bildung, Information für eine gründlichere Wahrnehmung der Geschichte, für eine Problematisierung der eigenen Wahrnehmung, für das Alltagsverhältnis, das wir zu anderen Völkern und Kulturen haben. das ist ein langer und schwieriger Weg. Die Auseinandersetzung mit dem kolonialen Blick und mit den rassistischen Rückständen, die in uns allen zu finden sind, das ist eine Bildungsaufgabe für die Zukunft.
Sagt Bartholomäus Grill, langjähriger Afrika-Korrespondent, über unser Verhältnis zur Kolonialgeschichte und zu Afrika heute. Nachzulesen auch in seinem Buch Wir Herrenmenschen. Hier folgt nun Kultur heute. Einen schönen Sonntagabend wünscht Anja Reinhardt.